Und ihr habt jetzt eure Fragen beantwortet und ich bin gespannt, was ihr beantwortet habt. Die erste Aussage war die, Jesus war weiss mit langen blonden Haaren, blauen Augen und langem Gewand. Also ein bisschen die Antithese zu mir, sozusagen. Jetzt, hat Jesus so ausgesehen? Ist das etwa so, wenn ihr dort gewesen wäret vor 2000 Jahren, hättet ihr so jemanden gesehen? Ja, es ist spannend, bei uns in der westlichen Welt tun wir Jesus so tendenziell so zeichnen, aber in anderen Teilen der Welt wird er völlig anders gezeichnet, zum Beispiel mit schwarzer Haut. Ja, warum eigentlich auch nicht? Wenn man ihn so weiss machen und blond und mit blauen Augen, dann kann man ihn auch also so machen. Oder mit chinesischen Kleidern. Das ist Jesus. In einer chinesischen Darstellung seht ihr, kennt ihr das Gleichnis vom verlorenen Sohn, verlorenen Schaf, vom Schaf, das wegrennt und wieder gefunden wird. Da habt ihr Jesus, der das verlorene Schaf findet. Ja, wie war denn Jesus gewesen? Wie hat er ausgesehen? Es ist auffallend, dass wenn wir es mit Jesus zu tun haben, wir in immenser Versuchung stehen, ihn möglichst an uns anzupassen. Sehr interessant, das geht tief in die Kunst rein. Und BBC, der englische Nachrichtensender, hat eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag gegeben, wo sie einem anthropologischen Archäologen einen Auftrag gegeben haben. Das heisst auf gut Deutsch ein Fachmann, wo Knochen sammelt und Informationen über verschiedene Kulturen und Zeiten und versucht herauszufinden, wie hat ein typischer Mensch in dieser Kultur zu dieser Zeit etwa ausgesehen. Und sie haben ihm den Job gegeben, herauszufinden, wie Jesus könnte ausgesehen haben. Wie hat ein typischer Jude vom 1. Jahrhundert ausgesehen? Und jetzt zeige ich euch, wie Jesus wahrscheinlich ausgesehen hat. Wenn er irgendwie ausgesehen hat, denn so wie das. So, jetzt sind alle enttäuscht, gell? Keine blonde Haare, keine blauen Augen. Ja, das ist Tatsache. Wenn wir Jesus realistisch zeichnen wollen, müssen wir so etwas zeichnen. Jetzt haben wir alle eine Glaubenskrise, gell? Euer Glaube hängt daran, dass Jesus blond ist und blaue Haare hat. Nein, das ist er nicht. Was habe ich jetzt gesagt? Oh, der war jetzt nicht geplant. Ja, die blauen Haare, habe ich gesagt. Gut. Nein, die selber hat er ganz sicher nicht gehabt. Nein, so hat vermutlich Jesus ausgesehen. Und das ist ganz etwas Bedeutungsvolles. Wir stehen, wenn wir eine Begegnung haben mit Jesus Christus, immer in der Versuchung, ihn an uns anzupassen. Ihn ähnlicher zu machen wie wir. Aber wisst ihr was? Jesus ist anders als wir. Jesus ist ein Mensch aus einer anderen Zeit und aus einer anderen Kultur. Und wer an ihm möchte Interesse haben, der muss sich gedanklich und mental einlassen auf jemanden aus einer völlig anderen Kultur und aus einer völlig anderen Zeit. Und wisst ihr was? Das macht es irrsinnig spannend. Wenn Jesus blond wäre und, jetzt passe ich gut auf, wenn ich sage, und so mit diesen blauen Augen und dem Gewand und so einfach ein Westeuropäer wäre, Jesus ist eben nicht so. Und wenn du Jesus möchtest begegnen, dann lade dich ein auf Überraschungen. Lade dich ein auf etwas, wo du nicht im Voraus gedacht hast, dass das könnte wahr sein. Und meine Frage an dich ist, lässt du dich ein auf Jesus? Lässt du dich ein auf jemanden, der aus einer anderen Zeit und aus einer anderen Kultur kommt? Also, der erste Punkt, alle, die dort gesagt haben, es ist falsch, ihr habt recht. Also das ist Fake News, oder? Der erste Punkt. Die zweite Aussage ist eine Weiterführung vom ersten. Also die zweite Aussage ist da, Jesus hatte eine Frau gehabt. Jetzt, gemäss dem Blick hat er eine Frau gehabt. Vor ein paar wenigen Jahren hat es einen Artikel gegeben, Jesus war verheiratet und zweifacher Papi, sogar noch, die wissen das. Das ist ganz interessant, die haben einen Artikel geschrieben, wo steht, dass man in antiken Dokumenten da, wo die Kirche versucht zu verheimlichen, oder? Endlich enthüllt und sagt, Jesus ist verheiratet gewesen. Und zwar ist er mit der Maria Magdalena verheiratet gewesen. Und wenn die Maria Magdalena nur ansatzweise so gut ausgesehen hat wie Monica Bellucci da in dem Film «The Passion», dann könnte ich vielleicht noch verstehen, dass Jesus da allenfalls Interesse gehabt hätte, oder? Ist er mit der Maria Magdalena verheiratet gewesen? Ach, das kommt nicht gut heute. Also ihr lacht einfach immer, wenn ich einen Fehler sage, ist gut. Ja, die Behauptung, die steht fest im Raum. Der Dan Brown, der das Buch geschrieben hat, der Da Vinci Code, hat das auch behauptet. Und das geht zurück in die 50er Jahre, wo man neue Dokumente gefunden hat. Und eines der Hauptprobleme an dieser Aussage ist, dass die Dokumente, die da behauptet, viele Jahrhunderte nach dem Leben von Jesus geschrieben worden sind. So im 5., 6. Jahrhundert. Also einen riesigen zeitlichen Abstand haben von seinem Leben und von den Fachleuten als überhaupt nicht zuverlässige Dokumente verstanden werden. Die verlässlichen Dokumente sind sehr viel näher zeitlich am Leben von Jesus. Wenige Jahre, wenige Jahrzehnte geschrieben worden. Und dort lesen wir nichts von dem, aber wisst ihr ja was? Jetzt kommt die wahre Enthüllung. Ich weiss, wer die Frau war von Jesus. Jesus ist mit einer Frau zusammen. Und jetzt denkt ihr, oh, ich sage euch, ihr kennt sie. Ihr seid sehr vertraut mit dieser Frau. Sie ist nicht besonders hübsch, sie ist ethisch nicht besonders artig und sie ist auch nicht so jung und gut aussehend. Aber die Bibel sagt uns, wer die Frau von Jesus ist. Ich zeige es euch. Epheser 6, 25 bis 26. Ihr Männer liebt eure Frauen, das ist das, was wir so in der Ehe zu tun haben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie hingegeben, damit sie ihm ganz gehört. Jetzt, das ist nicht die einzige Frau natürlich, die Jesus liebt, sondern er liebt seine Gemeinde. Und zwar mit einer Qualität von Liebe, die weit über die Liebe zwischen Mann und Frau geht. Also die Bibel redet davon, dass Jesus ein Mensch war, und zwar ein Mann. Jesus war ein völlig normaler Mensch, ein Mann, ich nehme auch an, mit einem männlichen Hormonhaushalt. Also man darf davon ausgehen, wenn es heisst in der Bibel, er ist versucht worden, in allem, wie wir, dass er auch in diesem Bereich, im Bereich der Sexualität, versucht worden ist, Jesus. Er war ein normaler Mann gewesen, aber in seinem Leben, und das ist jetzt etwas ganz Typisches für Jesus, Jesus ist eben nochmal anders. Jesus Christus, der hat noch eine viel grössere Liebe gehabt, wo er sein Leben trainiert gegeben hat und hergegeben hat dafür, und das ist die Liebe zu dir und mir. Er hat seine Gemeinde so leidenschaftlich geliebt, dass er sogar sein Leben hergibt. Genau wie in dieser Figur dargestellt. Genau das, was wir an Ostern feiern und an Karfreitag dran denken. Also Jesus hat eine Frau. Nur der Blick weiss es nicht. Und der Dan Brown auch nicht. Es ist seine Gemeinde. Es ist du und ich. Drum, Jesus liebt uns. Ist dir das bewusst, dass Jesus dich liebt? Wenn dir das nicht bewusst ist, mein grosses Gebet ist, dass dir das bewusst werden könnte. Dass dich einer mit der Intensität von Liebe liebt, wie du dir fast nicht erahnen kannst. Weil wenn du dir da bewusst bist, dann wird dein ganzes Leben in eine völlig andere Atmosphäre nie kommen. Das Leben ist manchmal schwierig und hart und durch alle Böden durch. Dann werden die Schwierigkeiten leichter. Und die kannst du völlig anders nehmen. Wenn du weißt, da ist einer, nur der liebt mich. Und das wünsche ich dir, dass du das kannst wissen. Also Jesus hatte keine Frau gehabt. Die zweite Aussage war also auch Fake News. Die dritte Aussage. Jesus ist im Jahr 0 geboren. Das war vielleicht ein bisschen schwieriger. Wer findet, er ist im Jahr 0 geboren? Wer hat das angekürzelt? Ein paar, hä? Ja, er ist eben nicht im Jahr 0 geboren. Da hat ein Mönch so im 4. Jahrhundert einen Rechnungsfehler gemacht. Und wir gehen davon aus, heute aus wissenschaftlicher Sicht, dass Jesus so im Jahr 4 bis 6 geboren ist, aber nicht im Jahr 0. Das Jahr 0 ist irgendwie aus einem Fehler heraus entstanden. Aber das Spannende ist eben nicht unbedingt genau, wenn dass er geboren ist, sondern dass er geboren ist. Und da kommen wir jetzt in ein wichtiges Thema rein, nämlich ein Thema, das den christlichen Glauben unterscheidet von sehr vielen anderen religiösen Überzeugungen. In sehr vielen religiösen Überzeugungen kommt es nicht darauf an, ob das, was man glaubt, tatsächlich stattgefunden hat oder stattfindet oder wahr ist. Der christliche Glaube behauptet, auf historischen Fakten, auf historischen Tatsachen zu beruhen. Jesus ist geboren. Wir wissen nicht genau, wann, aber wir wissen, dass er geboren ist. Wir glauben als Christen, dass Jesus Gott ist, der Mensch wird und effektiv in unserer Welt existiert und gelebt hat. Jetzt, die Religion wird in unserer Kultur völlig anders gehandhabt. Ich habe euch da wieder ein Beispiel von der BBC-Webseite, wo sagt, die religiöse Erfahrung kann nicht bewiesen werden. Aber die Person ist trotzdem überzeugt, dass etwas wirklich passiert ist. Wir haben Religion eine Art wie so in die Privatsphäre vom persönlichen Glauben hineingedrängt. Und es gibt keinen Grund in unserer Kultur, warum dass man sagt, Moment mal, da könnte man also auch noch ein paar Sachen überprüfen. Der Glaube, die Religion soll nicht überprüfbar sein, glauben sehr viele in unserer Kultur. Und ich finde das schade, weil ich komme jede Woche zwei, drei Mal ein E-Mail über von irgendeinem netten Mensch, da der Michael Wierski, wo mir 2 Millionen Dollar anbietet. Kommen dir auch so Mails über? Das ist unglaublich, wie freigebig die Leute manchmal sind. Ich staune über die Freigebigkeit. Das Einzige, was ich machen müsste, wäre, den Link anzuklicken. Aber ich klicke den nicht an, weil ich glaube nicht, dass der Michael Wierski überhaupt existiert. Und dass der mir Geld will geben, ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich will er eher Mini-Millionen. Wenn er wüsste, wie viel ich habe, würde er mir wahrscheinlich gar nicht schreiben. Aber der Punkt da ist, nehmen wir mal an, wir würden glauben, dass der Realität ist. Den gibt es. Und der gibt mir in 6 Monaten 2 Millionen. Würdest du dich denn gut fühlen? Ja, das wäre super, gell? In 6 Monaten habe ich 2 Millionen. Ah, und dann gibst du das Geld, das du schon hast, gehst fröhlich und locker raus. Und dann merkst du, oh Mist. Das war alles nur Lug und Trug gewesen. Und das Geld, das du gehabt hast, hast du verpasst. Hast du es vielleicht sogar eingegeben, als Vorauszahlung, dass er es dir überweist. Ha! Ja, eine riesen Enttäuschung. Also, manchmal glauben wir Sachen und wir fühlen uns gut dabei, aber es ist ein Trugschluss. Der christliche Glaube möchte anders sein. Der christliche Glaube sagt, so glauben ist ungesund. Nein, wir sollen glauben, nachdem wir überprüft haben, ob es tatsächlich den Michael Wierski gibt. Nachdem wir überprüft haben, ob es Jesus wirklich gegeben hat und ob er tatsächlich auferstanden ist. Und die Bibel ist alles andere als so leichtgläubig. Ich zeige euch eine Stelle. Da werden Christen aufgerufen, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Könntest du, wenn du dich als Christ bezeichnest, könntest du, wenn dein Nachbar dir sagt, warum glaubst du an Jesus, könntest du etwas sagen? Müssen wir vielleicht unsere Predigt aufhören und rasch eine kleine Schulung machen miteinander? Ja, warum glaubt ihr denn? Einfach nur, weil ihr eine persönliche Erfahrung gemacht habt und euch gut fühlt. Ja, was ist, wenn ihr euch nur gut fühlt wegen einem Michael Wierski? Was ist, wenn dein Glaube einfach eine Illusion ist? Hast du es überprüft? Das ist das, was die Bibel uns aufruft dazu. Der christliche Glaube soll einen Realitätsbezug haben, soll fundiert sein, nicht einfach nur auf irgendwelche Geschichten, sondern auf der historischen Realität von der Auferstehung von Jesus Christus. Und das ist aus einem Grund ganz wichtig, den zeige ich euch. Im 1. Thessaloniker lesen wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und jetzt müssen wir mal aufhören, weiterlesen. Das Wort Glauben in unserer Kultur bedeutet was? Eher so ein bisschen eine vage Hoffnung. Gell? Ihr glaubt auch, dass es morgen schön Wetter ist. Ja, hoffentlich ist es schön Wetter, vielleicht ist es aber wüst. Merkt ihr? In unserer Kultur wieder ist das Wort Glauben synonym mit Unsicherheit. Wenn du unsicher bist, sagst du, ich glaube. Wenn du sicher bist, sagst du, was? Ich weiß. Jetzt zur Zeit der Bibel hat das Wort Glaube gleichbedeutend gewesen mit Wissen und aber dann aufgrund vom Wissen auch Vertrauen. Darum, ich bin der Versuchung widerstanden, um da Wissen hineinschreiben. In unserer Zeit müssen wir da eigentlich sagen, wir wissen, dass Jesus gestorben und auch verstanden ist. Wir haben es überprüft. Es ist nicht einfach Michael Wierski E-Mail und dann glaube ich gerade. Wir wissen, dass Jesus gestorben und auch verstanden ist. Und jetzt kommt ein wichtiges Wort. Darum, weil wir wissen, darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Also merkt ihr, wir gehen irgendwann einmal auf unseren eigenen Tod zu. Und wie Jesus Christus werden wir sterben und in einem Grab landen. Und Wie sicher können wir sein, dass wir aus dem Grab rauskommen? So sicher, wie die Auferstehung stattgefunden hat, so sicher können wir sein, dass wir auch werden ewiges Leben haben. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, liebe Freunde, haben wir uns einer völligen Illusion hingegeben. Und in den christlichen Schriften der Bibel werden wir aufgerufen, zum Überprüfen, stimmt das mit dem Jesus? Das Bekenntnis von Ostern ist, jawohl, er ist tatsächlich auferstanden. Es ist nicht einfach Fake News. Und Jesus ist da, er lebt und er sagt dir, schaut euch meine Hände und meine Füße an, ich bin es wirklich, berührt mich und überzeugt euch selbst, wie wir es vorhin gelesen haben im Einstieg. Wir können nicht mehr seine Hände und seine Füße anlangen, das geht ja nicht mehr. Aber es gibt andere Arten von Beweisführungen, wo du herausfinden kannst und dich selber kannst überzeugen. Ist das einfach nur ein Michael Wirski-E-Mail oder ist das Realität? Überzeug dich selber. Jesus gibt dir den Raum, den du nötig hast, um von deinen Zweifeln und den Fragen, die du hast, kleine Schritte zu machen, bis du darfst eine tiefe Gewissheit haben, das Ding verhebt. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Also, Jesus ist überprüfbar. Und die Frage ist, willst du das überprüfen? Also, die dritte Aussage ist auch Fake News. Jetzt haben wir dreimal Fake gehabt, gell? Jetzt haben wir dreimal müssen falsch ankreuzeln. Jetzt die einen von euch bibbern vielleicht schon. Was ist es denn mit dem Nächsten? Ist der Nächste echt auch Fake? Jesus trank keinen Alkohol. Also, wer hat geschrieben, wer hat angekreuzt, das ist richtig? Ein paar wenige, ja? Wer hat angekreuzt, das ist falsch? Die überwältigende Mehrheit. Warum wissen wir, dass Jesus Alkohol getrunken hat? Er hat das Abendmahl eingenommen. Richtig. Jesus hat nicht ein Problem mit Alkohol und er hat auch kein Alkoholproblem. Er hat immer gewusst, wie viel. Die Juden haben gerne ein Tröpfchen Wein getrunken. Gegen das ist nichts einzuwenden. Jesus hat Alkohol getrunken, aber einfach im Mass. Jesus hat sogar teilgenommen an Festen, wo man sehr viel Alkohol getrunken hat. Eins war eine Hochzeit und glauben wir, unsere Hochzeit, das hat ein paar Leute hier drin, die auf eine Hochzeit zugehen. Ihr plant einen tägigen Anlass, gell? Ah, das ist nur der Apéro im Vergleich zu den Hochzeiten, die man damals gefeiert hat. Damals hat man eine ganze Woche Hochzeit gefeiert. Also das ist richtig abgegangen und man hat auch gern ein feines Tröpfchen getrunken. Und Jesus ist an einer Hochzeit eingeladen und ich lese neu vor, was da gelaufen ist an dieser Hochzeit. Johannes Kapitel 2. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Und dann ist etwas Peinliches passiert. Nach ein paar Tagen hat es kein Wein mehr gehabt. Möglicherweise war der Brütegang nicht so reich gewesen, oder die Gäste waren besonders durstig gewesen, wir wissen es nicht, oder eine Kombination. Auf jeden Fall hat es kein Wein mehr gehabt. Das war top peinlich gewesen. Und dann hilft Jesus. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Wasser haben sie noch gehabt. Sie füllten sie bis zum Rand, dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, von dem Wasser? Nein, es war zu Wein geworden. Wasser ist zu Wein verwandelt worden. Und der, der es gekostet hat, war ein guter Koch. Der hat gesagt, warum? Ist zum Brütegang und gesagt, warum hast du den besten Wein für den Schluss aufbewahrt? Den bringt man eigentlich hin am Anfang. Und wenn die Gäste besoffen sind, bringt man den schlechten Wein. Dann merkt man die Qualität des Weins nicht mehr. Jesus verwandelt da Wasser zu Wein. Jesus hat keine Berührungsängste mit dem. Und das Schöne, was ich da finde, ist das. Der Punkt von dem Ganzen wird erklärt. Ganz am Schluss von dieser Geschichte. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kanaa in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Also warum hat Jesus Wasser zu Wein verwandelt? Einfach weil er gern Wein hatte. Das vielleicht auch, aber sein primärer Punkt war, er wollte ein Wunder vollbringen, ein übernatürliches Ereignis, das dazu führt, dass die Leute, die das mitbekommen, merken, wer er ist. Seine göttliche Herrlichkeit dürfen erkennen. Und darum haben sie an ihn geglaubt. Jesus möchte also, dass wir an ihn glauben. dass wir seine Wunder sehen. Und das allergrößte Wunder ist das Wunder der Auferstehung von Jesus Christus, wo wir am heutigen Tag feiern. Nochmal, überprüf's. Es ist bei weitem das grösste übernatürliche Ereignis, das es überhaupt gibt in der Geschichte der Menschheit. Sollte es wahr sein, was für mich persönlich keine Frage ist. Und wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann ist sonnenklar, was er möchte. Er möchte dir zeigen, wer er ist. Er hat eine göttliche Herrlichkeit, haben wir gelesen. Er ist mehr als nur ein Mensch. Er war ein vollkommener Mensch, aber auch vollkommen, glauben wir als Christen, Gott selber. Gott, Mensch, der gekommen ist zum Sterben für uns und zum uns ewiges Leben geben. Jesus möchte also, dass du an ihn glaubst. Jetzt noch das Letzte, wobei ich muss sagen, die vierte Aussage war also auch fake gewesen, gell? Wir haben vier fake Aussagen. Jetzt das Letzte. Jesus war ein Christ gewesen. Das stimmt ganz bestimmt, oder? Habt ihr das auch gefunden? Ja, ihr seid skeptisch. Es war tatsächlich alles fake gewesen auf dem Zettel. Das stimmt nicht. Jesus war kein Christ gewesen. Jesus war doch kein Christ gewesen. Er hat nichts gewusst vom Papst, nichts von der Konfirmation und nichts gewusst von Kirchengebäuden und von Notre Dame, die brennen. Das war nicht sein Thema gewesen. Jesus ist Gott Mensch, der in die Welt kommt, zum Sterben für die Erlösung der ganzen Welt. Für dich als Person und für das Heil der Nationen. Das war sein Auftrag. Irgendwann später haben sie angefangen, Kirchen zu bauen. Irgendwann später haben sie das erfunden, was wir Konfirmation nennen, und ist der Papst auf den Plan getreten. Das ist erst später gekommen. Das Wort Christ ist ein Wort, das gebraucht worden ist, erst einige Jahre nach dem Leben von Jesus, um die zu bezeichnen, wo Jesus nachgefolgt sind. Jesus selber ist nicht rumgelaufen und hat gesagt, ich bin ein Christ. Er hat gesagt, ich bin der Christus. Jesus ist eine Art wie sein Name gewesen und Christus ist sein Titel, König. Ja, das war ein Titel. Das heisst, wenn du dich Christ nennst, hast du sehr einen edlen Titel. Aber die Menschen sind erst nach dem Leben von Jesus Christ genannt worden, er ist nicht so rumgelaufen. Jesus war also kein Christ gewesen. Und das findest du vielleicht besonders cool, wenn du Christen besonders schwierig findest. Jetzt, Jesus möchte, dass wir an ihn glauben, aber er möchte nochmal etwas mehr. Er möchte, dass wir ihm nachfolgen. Christen sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Und es gibt eine Begebenheit, die wir vor ein paar Wochen gesehen haben, in einem Gottesdienst, wo Jesus eine Begegnung hat mit einem sehr reichen jungen Mann. Da heisst es, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Da ist wieder die Liebe von Jesus zu dir. Er schaut dich an und kommt dich auch gerne über. Und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Gerade weil Jesus dich liebt, sagt er dir, was dir besonders fehlt im Leben. Und er sagt etwas, was ganz schwierig war für den jungen Mann, zum annehmen, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Stell dir vor, Jesus würde es dir sagen. Ich sage, kommt nicht in Frage. Er sagt es dir, weil er dich liebt, weil er etwas noch viel Besseres für dich bereit hat. Und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, etwas viel Kostbares in der Ewigkeit, und komm und folge mir nach. Jesus möchte, dass wir an ihn glauben und ihm nachfolgen. Oder, wie man es heute sagt, ein Follower zu werden. Im Facebook kannst du anklicken, wenn du jemandem nachfolgst. Also das heisst, wenn du schaust, was der macht und das einigermaßen okay oder cool findest. Man tut aber manchmal auch jemandem followen, wenn man will überprüfen, was er macht. Nicht, weil man gerne hat, sondern weil man will sehen, was er am tun ist. Also es gibt auch eine rechte kritische Distanz zu den einen, die man anklickt im Internet. Und Jesus hat eine völlig andere Art von Following, die er möchte mit uns leben. Und das bringt den Poetry Slam, der David Hofer, ausgezeichnet auf den Punkt. Das sind etwa 3 Minuten jetzt, wo ihr euch richtig anschnallen müsst. Es geht schnell. Und er bringt die Hauptaussage von unserer Serie wunderbar auf den Punkt.
Früher sah ich mich als Trendsetter, der früh die Trends entdeckte und von einem Trend zum nächsten chattete. Wie Jumper, nur ohne Special-Effekte. So geschehen im Affekt, ich checkte, was die Masse erst merkte, als sie schon den nächsten setzte. Natürlich ist es nicht wahr, doch das Gefühl, das damals war, dass ich das war, war da und war. Nenn mich Narr, ich nenne es Kind. Doch seit ich nun erwachsen bin, bin ich nicht mehr richtig in. Leute, ich verpasse Trends, ohne es zu merken. Ich bin nicht alt, ich bin out. Da waren diese Jugendlichen, ich wollte cool sein und erzählte ihnen, dass ich früher auch nicht Mammut, sondern Fubu trug. Da fragte einer, was ist ein Fubu? Für die bin ich nicht nur out, ich bin auch alt. Aber ich bin nicht alt, ich bin jung. Ich bin ein Kind, nur so alt, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich so jung, ich dürfte noch kein Bier trinken. Aber ja, ich verpasse Modesbleens wie sogenannte Ripped Jeans. Frage mich, wieso die Teens nun plötzlich alle modisch sind. Und alle gehen nun ins Gym und alle sind nun völlig in. Und essen kaum noch Burger King. Wo kommt das her? Wo führt das hin? Das führt mich auf das Modewort, das mir so oft zu Ohren kommt. Ein Wort, das Mode formt ohne einen Werbespot. Eine moderne Werbeform und alle folgen folglich fromm. Influencer. Ein Influencer, das sind die heutigen Trendsetter, die eben neue Trends setzen. Menschen in sozialen Netzen, denen wir nachlechzen und nachäffen, ihnen nachhecheln und nachhetzen, ohne es genau zu checken. Und Leute, auch ich bin ein Follower. Und ja, ich bin ein Follower vom größten Influencer. Ein Influencer von Millionen von Beinfluenzten. Christi. Ja, du hörst richtig, ich folge dem Cristiano Ronaldo schon seit langer Zeit. Und ja, das ist nicht den, den ich meinte, ich bin ein Follower von Jesus, dem größten Influencer ever. Und im Gegensatz zu den Social Media Menschen trage ich nicht seine Kleider auf mir, ich trage seine DNA in mir. Und diese DNA trage ich hin, wo ich gehe und wo ich bin. So bin ich ein Influencer wie er, aber ein Influencer von ihm. Influencer der Liebe, Influencer der Hoffnung, Influencer des Glaubens. Ich bin Influencer dort, wo ich mich hinbegebe, mich hinbewege, hinsehe und hinstehe, weil ich nicht blind bin und nicht irgendwas von mich hinrede. Seine DNA, sein Kind. Wie gesagt, ich bin jünger, als ich aussehe. Ich bin jünger vom größten Influencer auf Erden.
Sind wir angekommen? Gerade so. Der Satz hat mir gefallen. Ich trage nicht seine Kleider auf mir, sondern seine DNA in mir. So bin ich ein Influencer wie er, aber ein Influencer von ihm. Um das geht's. Im Glauben an Jesus geht's darum, dass er uns verwandelt, so dass wir anfangen, ähnlich sein wie er. Und dann werden wir zu Influencer. Aber nicht von uns selber, sondern von ihm, in unserem Umfeld. Wir werden zu Lichter für Jesus Christus in unserem Umfeld. Und das ist das, was Jesus möchte. Er will dich als Follower und Influencer, als Influencer von ihm. Und die Frage ist, möchtest du dich so brauchen lassen von ihm? Möchtest du seine DNA in dein Leben aufnehmen, nicht nur einfach coole Kleider anlegen, wo Jesus-Style aussehen und deine Haare blond wachsen lassen und deine Augen so blau retuschieren lassen und so aussehen, wie er auf den Bildern aussieht? Oder möchtest du seine DNA transferieren lassen in deine? Anfangen, ähnlich werden wie er. Leck, was für eine Berufung, was für eine Würde. Dann darfst du dich wirklich Christ nennen. Weil du nicht nur an Jesus glaubst, sondern ein Nachfolger bist von ihm. Das ist das, was er möchte. An Ostern ist er auferstanden von den Toten, damit er weltweit durch seine Liebe dein Herz kann erreichen und dich kann verwandeln, dass du kannst anfangen, ein Influencer werden für ihn.